Guten Morgen. Also, weil es der Martin vorgemacht hat, ist es vielleicht nicht ganz so arg, wenn ich es fast nachmache. Mir berühren diese Zeugnisse wirklich immer sehr. Ich bin dem Herrn so dankbar für das, was er so im Leben von unseren Geschwistern tut. Und jedes Mal ist es ein Wunder, wenn wir uns das anhören können. Und ich denke echt, er hat unseren Lob dafür verdient. Und wir haben nachher ausreichend die Möglichkeit, ihn dafür zu loben. Ich möchte euch heute aus dem 2. Petrus den Bibeltext vorlesen. Ich habe die Predigt genannt symptomatisches Christsein und ich hoffe, ihr versteht am Schluss, warum es zu diesem komischen Titel gekommen ist. Und da wir, wenn wir in der Bibel lesen, Gottes Wort lesen, das lebendig ist und Kraft hat, so wie wir das gerade gehört haben, möchte ich euch bitten, dass ihr aufsteht und dass wir uns wirklich bewusst machen, dass er redet. Und nachdem ich fertig gelesen habe, dann könnt ihr euch wieder hinsetzen. Der Text ist aus 2. Petrus 1, 3 bis 11. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, und durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Bitte setzt euch wieder. Wir haben gesehen in den Zeugnissen, dass unsere Geschwister erkannt haben und bekannt haben, dass sie Jesus brauchen und dass das Leben, ich glaube, der Degi hat zum Schluss gesagt, dass Jesus ein Leben gelebt hat, das ohne Sünde und Schuld war und dass dieses gerechte Leben uns angerechnet wird und Jesus uns für unsere Sünde wegnimmt und die austauscht gegen sein gerechtes Leben. Es ist Gnade und Barmherzigkeit, die er an uns erweist. Und wir, so wie ich das vorher gesagt habe, wir haben nachher die Gelegenheit, ihm dafür zu danken. Und das ist was wir bis in alle Ewigkeit weiter tun werden und weiter tun werden können. Bevor wir alle miteinander beten und ihr euch den Text auslegen, möchte ich aber selber auch noch mit Gott reden. Herr Jesus, ich danke dir und ich bete dich dafür an, für das, was du im Leben von unseren Geschwistern wirkst. Für das, was du in meinem Leben gewirkt hast. Herr Jesus, du hast das Wunder geschenkt, dass Manuela und Martin und Degi deine Liebe haben erkennen können. Herr Jesus, dass sie deine Herrlichkeit sehen haben können, deine Heiligkeit, dass sie im Gegensatz zu deiner Heiligkeit ihre Schuld haben erkennen können. Herr Jesus, und du hast sie in deiner Gnade neu gemacht und dafür preisen wir dich. Und Herr Jesus, ich möchte jetzt bitten, dass wenn wir uns jetzt diesen Bibeltext anschauen, dass du redest. Und Herr Jesus, ich möchte wirklich bitten, wenn ich Sachen sage, die nicht dem entsprechen, was du sagen wolltest, dass du schenkst, dass das nicht verwirrend ist, sondern, Herr Jesus, dass die Wahrheit wirklich rauskommt. Herr Jesus, wir haben das Privileg, dass wir in dein Wort schauen können und dich reden hören können. Und ich möchte so bitten, dass du das Wunder tust und dass du heute redest. Amen. Ich glaube, der Martin hat gesagt, er hat viel mit Elektronik und so zu tun und ich auch ebenfalls Techniker und Informatiker fühle mich eben da ein bisschen verbunden. Und die letzten zwei Jahre, die wir so erlebt haben, haben eigentlich mit diesen technischen Fragestellungen recht wenig zu tun gehabt. Da ging es eher um medizinische Fragestellungen. Und eine Sache, die ich gelernt habe, die mir vorher nicht bewusst war, die wahrscheinlich jedem Mediziner bewusst ist, ist, dass es asymptomatische Erkrankungen gibt. Menschen, die sich gesund fühlen, die den Virus aber in sich tragen, sind solche, von denen man spricht, dass sie asymptomatisch krank sind. Sie können trotzdem den Virus weitergeben. Und selbst wenn sie in ihrem ganzen Krankheitsbild symptomlos sind. Und in diesem Zusammenhang mit dem Virus und der Symptomlosigkeit bin ich auf einen Witz gestoßen und den möchte ich euch einblenden. Und bitten, dass ihr ihn durchlest. Also ganz offensichtlich ist der Gesprächspartner von der Merkel in einem Zustand, wo er sich selber als symptomlos magersüchtig bezeichnet. Und das Problem an seinem Zustand ist, dass man ihm das nicht ansieht. Man kann nicht magersüchtig sein mit so einem doch etwas ausgeprägt und gut genährten Bauch. Und was hat es mit unserer heutigen Predigt zu tun? Es ist nämlich genauso, dass wir diese Symptomlosigkeit auch als Christen eigentlich nicht haben können. Wenn wir uns jetzt mit jemand unterhalten würden, der behauptet, er wäre symptomloser Christ, da müsste man eigentlich genauso lachen wie über diesen Witz oder vielleicht sogar darüber weinen. Weil wenn wir Christen sind, wenn wir unserem Herrn Jesus Christus nachfolgen, dann gibt es das nicht in einem Zustand der Symptomlosigkeit. Das ist etwas, was sich in unserem Leben zeigen muss. Der heutige Abschnitt aus dem 2. Petrusbrief ist ein Text, der das Leben eines Christen beschreiben soll. Und zwar wie wir als Christen eigentlich von dem, dass Jesus uns neu geboren hat, immer mehr ihm ähnlicher werden, in der Heiligung wachsen, bis wir eines Tages bei ihm sind. Das heißt, also die Bibel redet da nicht von Symptomatik, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern die Bibel bezeichnet es eigentlich als Früchte. Unser Leben, dadurch, dass wir vom Herrn immer mehr in der Heiligung erzogen werden, soll Früchte zeigen. Und das ist genau das, wovon dieser Text heute spricht. Wir kennen wahrscheinlich alle so die Höhen und Tiefen in unserem Leben. Wir wissen genau, wo die Momente sind, wo unser Leben nicht nach diesen Früchten ausschaut, wo eine gewisse Symptomlosigkeit da ist. Aber wir wollen uns anschauen, was uns der Herr zu diesem Thema in seinem Wort heute sagt. Petrus beschreibt Genau. Petrus beschreibt in seinem Brief im Prinzip, welche Charaktereigenschaften ein Christ, ein sozusagen ein symptomatischer Christ oder ein Christ, der Früchte hat, haben muss. Und darüber schauen wir uns im zweiten Punkt an. Der erste Punkt, der zeigt uns die Grundlage für das, dass wir Früchte bringen können, die Jesus gelegt hat. Und im dritten Punkt schauen wir uns an, dass wir auch gewiss sein können, dass wir in Jesus die Rettung haben. Ich habe die drei Punkte so genannt: die Grundlage des Heils, der Weg des Heils und die Gewissheit des Heils. Und wenn wir jetzt von Heil reden, was meinen wir damit? Durch die Sünde sind wir getrennt von Gott. Gott ist heilig und unsere Sünde, unsere Sündhaftigkeit, die bringt uns in einen Zustand, in dem wir getrennt sein müssen von Gott. Wir können aus unserem eigenen Tun nichts dazu beitragen, dass wir aus diesem sündigen Zustand herauskommen. Die Bibel erklärt uns, dass um die Sünde loszuwerden, wir jemanden brauchen, der selber ohne Sünde ist und der bereit ist, für unsere Sünden bestraft zu werden. Und wenn wir diese Strafe für uns in Anspruch nehmen und dieses Wegnehmen der Sünde, dann ist es das, was wir meinen, wenn wir davon reden, dass wir heil geworden sind, dass uns der Lohn und die Strafe für die Sünde weggenommen ist und dass wir geheiligt vor Gott stehen können. Also wenn es um Heil geht, dann ist es damit gemeint. Die Grundlage unseres Heils. Petrus macht gleich zu Beginn deutlich, dass alles, was wir zum Leben und zum Wandeln in der Gottesfurcht brauchen, uns durch die göttliche Kraft geschenkt worden ist. Und über das möchte ich, dass wir uns ganz kurz Gedanken machen. Wir haben eigentlich von Jesus alles bekommen, alles, was wir brauchen, um ein Leben zu leben in der Gottesfurcht. Wir haben alles von ihm bekommen. Das Leben in der Gottesfurcht, das hängt aber damit zusammen, dass wir den erkennen, der uns berufen hat. Hängt also sehr viel mit Erkenntnis zusammen. Und wer hat uns berufen? Gott selbst. Das heißt, ich kann nur in der Gottesfurcht, beziehungsweise ich kann nur Gott fürchten, gottesfürchtig leben, wenn ich Gott kenne. Das ist was, auf was ich später nochmal zurückkomme. Und warum hat uns Gott berufen können? Er hat uns berufen können durch die Herrlichkeit und Tugend von Jesus. Das heißt, durch sein sündloses Leben, das er für uns gelebt hat, das, was ich vorher schon kurz anklingen habe lassen, das war notwendig für unsere Berufung. Und durch sein tugendhaftes und sündloses Leben gelten für uns, so wie es da in der Bibel heißt, große und kostbare Verheißungen. Nämlich, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden können. Das heißt, wir können Kinder Gottes werden, wir sind seine Erben. Und im letzten Teil von Vers 4, da wird jetzt ein interessanter Gegensatz deutlich. Und zwar einerseits, also da steht, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Was ist Begierde? Begierde ist etwas zu sehen, was wir unbedingt haben wollen. Und das ist im starken Kontrast durch das Erkennen vom Herrn. In beiden Fällen schaue ich irgendwas an. Einmal schaue ich das an, was in der Welt ist, was mir wichtig zu sein scheint. Und das andere Mal schaue ich unseren Herrn Jesus an, der uns alles geschenkt hat, und erkenne ihn. Das eine bringt uns ins Verderben, so wie es jetzt da steht. Und das andere ist ein wichtiger Aspekt in unserem leben als Christ, dass wir Jesus erkennen. Der Weg des Heils. Ihr habt den Vers 3 da nochmal reingeschwindelt, als sozusagen, weil es auf dem aufbaut. Ich lese nochmal, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln Gottes Furcht dient. Also das ist die Grundlage. In seiner göttlichen Kraft hat er uns das alles geschenkt, was wir zum Leben in Gottes Furcht brauchen. Nochmal zur Erinnerung. Er hat uns alles geschenkt, was wir dazu brauchen. Und der Weg des Heils, der hat etwas mit Schönheit zu tun. Warum? Weil wenn wir die Tugenden, auf die wir gleich eingehen, uns anschauen, dann passiert etwas, und zwar wir werden als Christen Christus ähnlicher. Und wir wissen, dass Gott absolut schön ist. Wir wissen das, wenn wir in die Schöpfung reinschauen. Wir wissen das, wenn wir Blumen betrachten, darüber staunen, wenn wir über Bienen nachdenken, wie sie ihren Honig machen, wenn wir über Planeten und Galaxien nachdenken. Wenn wir in die Schöpfung schauen, sehen wir so viel von der Schönheit, die ein Ausdruck von Gottes Wesen ist. Und wir wissen aber auch, dass Gott selber Schönheit möchte, als er die Stiftshütte in Auftrag gegeben hat. Da hat er die zwei verantwortlichen Bauleute extra mit seinem Geist beschenkt, dass sie in der Lage waren, die Stiftshütte genau nach den Vorstellungen und nach den Vorgaben zu bauen, wie Gott sie haben wollte. Das heißt, Schönheit ist etwas, was Gott wichtig ist. Und in diesem Wachstum in der Heiligkeit passiert genau das mit uns. Wir werden immer schöner, wenn wir diese Früchte bringen, auf dem Weg dorthin, dass wir Gott ähnlicher werden. Das ist dieser Prozess, von dem jetzt in den Versen 5 bis 7 die Rede ist, dieser Prozess der Heiligung, dieser Prozess des gottähnlicher Werdens. Und da steht, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Weil uns Gott alles geschenkt hat, was wir brauchen, um ein Leben in der Gottesfurcht zu leben, sagt er jetzt sollen wir mit allem Eifer daran arbeiten, an dieser Heiligung. Kennt ihr vielleicht den Gedanken, den ich kenne? Und zwar, dass es so Bereiche gibt im Leben, wo man vielleicht fast Gefahr läuft, dass man Sünde, die man tut, dass man da schon fast ein Auge zudrückt, weil man sie eh immer schon getan hat, und wo wir uns vielleicht einreden, wir können gar nicht, wir leben in einer gefallenen Welt und so weiter. Was natürlich stimmt, dass wir in einer gefallenen Welt leben, aber von Petrus hören wir was anderes. Wir haben durch Jesus alles bekommen, um ein Leben in der, jetzt habe ich das Wort vergessen, in der Gottesfurcht, danke, zu leben. Und wir sollen mit ganzem Eifer daran arbeiten. Und wir sollen nicht, wenn wir merken, dass Sünde in unserem Leben ist, das einfach akzeptieren. Wir sollen mit allem Eifer daran arbeiten. Das bedeutet Vollgas. Das bedeutet nicht akzeptieren und wegschauen und uns selber ausreden gönnen, sondern wir sollen allen Eifer einsetzen, um daran zu arbeiten. Das bedeutet, wir müssen kämpfen. Das bedeutet, wir müssen den Herrn anflehen. Das bedeutet, wenn wir umfallen, dass wir es Gott bekennen, dass wir nicht das einfach akzeptieren, dass wir mit Gottes Vergebung weitergehen. Es heißt nicht aufgeben. Es heißt nicht zu warten, bis vielleicht irgendetwas sich ganz von alleine verändert. Wir sollen mit allem Eifer daran arbeiten. Jesus hat uns alles gegeben und wir sollen auch alles geben mit dem ganzen Eifer. Und was passiert jetzt? Deshalb sollen wir jetzt unseren Glauben mit Tugend sichtbar machen. So, was ist Tugend? Tugend kann man vielleicht übersetzen mit ethischer Vortrefflichkeit. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Dinge, die wir tun, die sollen alle nach Gottes heiligen Geboten ausgerichtet sein. Das ist gemeint mit ethischer Vortrefflichkeit. Wir sollen nicht irgendwelche Shortcuts gehen, sondern wir sollen das, was wir tun, in dieser Vortrefflichkeit machen. Und dazu kommt dann die Erkenntnis. Könnt ihr euch daran erinnern, dass Jesus uns alles geschenkt hat? Das habe ich jetzt schon ungefähr 3 bis 7 Mal wiederholt. Was in der Gottesfurcht zur Gottesfurcht notwendig ist und dass die Voraussetzung dafür die Erkenntnis Gottes ist. Das heißt, was wir uns jetzt anschauen, ist eigentlich ein Wachstumskreis. Und ich hoffe, ihr könnt den am Schluss dann auch sehen. Aber gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Diese Tugend, die führt zu dieser Erkenntnis, die Erkenntnis von Gott. Diese Erkenntnis soll zunehmen in unserem Leben, dadurch, dass wir ihn immer besser kennenlernen durch sein Wort. Und dann führt diese Erkenntnis zur Selbstbeherrschung. Was verstehen wir unter Selbstbeherrschung? Wir haben alle möglichen Begierden, so wie wir das am Anfang gelesen haben, wo wir den Blick nicht auf den Herrn richten, ihn zu erkennen, sondern wo wir den Blick in die Welt setzen und da kommen alle möglichen Begierden daher. Und in unserem Wachstum als Christen müssen wir lernen, diesen Begierden zu widerstehen. Selbstbeherrschung und sündige also wir müssen in der Selbstbeherrschung unsere sündigen Gedanken zu Jesus bringen und sie nicht in unserem Leben, ihnen nicht Raum geben in unserem Leben. Und Selbstbeherrschung ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir in unserer Gesellschaft gerade erleben. In unserer Gesellschaft erleben wir eigentlich die komplette Befreiung aller Grenzen. Wir erleben die Befreiung von Gottes Ordnungen, die Befreiung, sich unterzuordnen. Wir erleben sogar die Befreiung, also Befreiung bitte jetzt immer in Anführungsstrichen zu verstehen. Wir erleben die Befreiung von der sexuellen Dualität, in dem homosexuelle Beziehungen als der Standard oder einer der Standards hochgehalten werden. Wir erleben sogar die Befreiung von der Biologie durch Transsexualität. Wir sehen in der Welt ganz viel Ermutigung zur Befreiung von allem, was uns irgendwie eingrenzen kann. Aber diese Befreiung widerspricht am geheiligten, durch Selbstbeherrschung geprägten Lebens. Und wie geht's weiter? Wenn unser Leben durch Selbstbeherrschung geprägt ist, dann muss ich ausharren lernen. Da muss ein standhaftes Ausharren passieren. Ich kann nicht alles nehmen, was ich will. Ich muss lernen, in meinen Gebeten voller Überzeugung zu beten. Das ist mir, glaube ich, der Gerhard hat es, glaube ich, gesagt in seiner letzten Predigt. Dein Wille geschehe aus dem Vater unser. Ich muss lernen zu warten und dem Herrn zu sagen, ich möchte, dass in meinem Leben dein Wille geschieht. Ich warte auf das, was du tust. Und dadurch wächst die Gottesfurcht. In Vers 3 haben wir gesehen, dass ein Leben in Gottesfurcht durch die Erkenntnis Gottes möglich ist. Ausharren und auf Gott warten führt zu Gottesfurcht. Und je mehr ich Gott fürchte, desto größer wird meine Liebe zu meinen Geschwistern, zu euch, desto mehr können wir uns übereinander freuen, wenn wir so wunderbare Berichte hören, wie Gott im Leben von uns Geschwistern arbeitet, und umso mehr wächst auch die Liebe zu allen anderen Menschen. Dieser Wachstumsprozess, das habe ich vorher schon ganz kurz gesagt, ist nicht irgendwie etwas Lineares, sondern irgendwie was Zirkuläres. Es beginnt alles damit, dass Jesus uns alles schenkt und diese Erkenntnis Gottes die Voraussetzung ist. Und dann sehen wir da, wie irgendwie mit Eifer, Glauben, Tugend, Erkenntnis, immer wieder bei dieser Erkenntnis, daraus kommt Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung Ausharren. Und so kommen immer mehr Elemente dazu, bis hin zur Liebe. Und jetzt steht da, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt sind wir schon wieder bei der Erkenntnis. Das heißt, es beginnt irgendwie mit der Erkenntnis, es lässt uns in der Erkenntnis wachsen, und zwischendrin ist dieser Prozess, wo wir Schritt für Schritt immer wieder quasi im Kreis gehen und immer wieder neu dazulernen können, auszuharren, einander zu lieben. Und was wächst, ist alles. Wir erkennen immer mehr, wie unser Herr ist, weil immer mehr wir nicht nach den Begierden leben, sondern immer mehr in der Erkenntnis unseres Herrn. Aber Petrus, der warnt uns auch. Er warnt uns, dass jedem, dem diese Eigenschaften fehlen, oder jeder, dem diese Eigenschaften fehlen, dass der blind und kurzsichtig ist und die Reinigung seiner Sünden vergessen hat. Wer blind ist, der kennt den Herrn nicht. Und ich habe euch vorher gesagt, was dieses Heil bedeutet. Die Frage ist, woher weiß ich, dass ich dieses Heil habe? Und ich bin ganz dankbar für das, was der Petrus da schreibt in den letzten zwei Versen. Und zwar, es hat mich überrascht, was ich da gelesen habe, weil ich spule nochmal zurück. Genau, Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Also da werden wir aufgefordert, mit allem Eifer was zu tun. Und jetzt wieder vor. Und jetzt schreibt Petrus, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Das heißt, wir haben schon mit unserem ganzen Eifer einen Beitrag zu diesem Heiligungsprozess leisten sollen, zu dem sind wir aufgefordert worden. Und jetzt sollen wir mit noch mehr Eifer etwas machen. Und zwar, wir sollen unsere Berufung und Auserwählung festmachen. Was bedeutet das? Bedeutet es, dass wir jetzt laufend irgendwas tun müssen, um weiterhin berufen zu bleiben? Das bedeutet es nicht, weil wenn wir an Vers 3 und 4 zurückdenken, die ersten Verse, die ich vorgelesen habe, dann wissen wir, dass Jesus, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, dass Jesus uns alles geschenkt hat und wir durch ihn den Anteil an seiner göttlichen Natur haben. Was müssen wir dann noch festmachen? Für mich selber war dieses Thema Heilsgewissheit ich glaube, ich habe sogar auch schon mal in einer Predigt gesagt, ein sehr schwieriges Thema, weil an was mache ich das fest? Ich weiß nicht, wie oft ich mich in meiner Kindheit und Jugend hingesetzt habe und den Herrn wieder gebeten habe, Herr in meinem Leben zu werden. Das war ungefähr genauso ein zirkulärer Prozess wie das, was ich euch gerade vorher erzählt habe. Ich habe immer wieder gebetet und irgendwie war ich mir nie so ganz sicher. Was bedeutet es jetzt, dass wir das festmachen sollen? Durch diesen Wachstumsprozess, den wir uns vorher angeschaut haben, kann ich persönlich sehen, dass in meinem Leben Früchte sind, diese Symptome sozusagen. Und wenn ich diese Früchte sehe in meinem Leben, und zwar, das sind ja eigentlich außergewöhnliche Früchte, weil was ist denn unsere Natur? Unsere Natur ist ja eigentlich nicht, dass ich Gott erkennen möchte, sondern unsere Natur ist ja eigentlich, dass ich mich genau in diese Begierden der Welt, so wie es Petrus nennt, reinstürze. Und wenn ich jetzt in meinem Leben feststellen kann, dass ich auf diesem Weg irgendwie unterwegs bin, dass ich zurückschaue und dass ich merke, da verändert sich was. Es ist nicht alles nur das, was sich um mich dreht, sondern irgendwie beginne ich, den Herrn erkennen zu wollen, auf ihn zu schauen. Ich beginne, das, was er mir sagt, ernst zu nehmen. Wenn ich solche Früchte in meinem Leben finde, daran kann ich festmachen, dass ich von ihm berufen bin. Diese Sicherheit, die wir oft als Heilsgewissheit bezeichnen, habe ich, wenn ich sehen kann, dass in meinem Leben dieses Wachstum stattfindet. Wenn ich sehen kann, dass meine Gottesfurcht, meine Selbstbeherrschung, meine Liebe zunehmen. Das sind, wie ich vorher gesagt habe, das sind nicht Früchte, die aus der Welt, aus mir selber oder sonst was kommen. Das sind Früchte, die deswegen möglich sind, weil Jesus uns alles geschenkt hat, was wir zu einem Leben in der Gottesfurcht brauchen. Und dann auf einmal sehe ich in meinem Leben, dass es zu dieser Veränderung kommt. Und je mehr ich diese Veränderung sehe in meinem Leben, desto sicherer kann es sein, dass der Herr in meinem Leben arbeitet. Und desto mehr wächst auch die Überzeugung, dass in mir wirklich dieser Neubeginn stattgefunden hat, diese Wiedergeburt, wie sie die Bibel bezeichnet. Und wenn diese Dinge in unserem Leben sichtbar werden, werden wir nicht zu Fall kommen. Ich glaube, ich bin eins zu viel. Da steht, wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Weil wir von Jesus, unserem Retter, neu gemacht worden sind. Wir haben ein Herz von ihm bekommen, das tun möchte, was er will. Und das schöne Versprechen, denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Ich würde mir wünschen, wenn ihr euch diesen Witz mit der Merkel und ihrem Kollegen merken würdet, und zwar aus dem Grund, genauso wie es keine symptomlose Magersucht gibt, glaube ich zumindest, bin ich überzeugt davon, dass es kein symptomloses Christsein gibt. Wenn wir von Jesus das Geschenk bekommen haben, alles, was wir brauchen, dann zeigt sich das in unserem Leben. Dann ist unser Leben ein Leben, wo, wenn wir zurückschauen, wo wir merken, es verändern sich Sachen. Ich liebe auf einmal meine Geschwister. Ich kann auf einmal auf Sachen warten. Ich bin standhaft in einem Punkt, wo ich früher nicht standhaft war. Es gibt keine symptomlose Christen. Wenn Jesus in uns was neu gemacht hat, dann zeigt sich das in unserem Leben. Er hat für uns am Kreuz alles vollbracht. Er hat den Weg zum Vater freigemacht. Er hat den Vorhang im Tempel zerrissen, dieses klare Zeichen damals für die Juden, dass eigentlich sich Gott niemand nähern darf. Wir können zu Gott kommen, weil Jesus unsere Sünden bezahlt hat. Er hat für uns alles getan. Alles. Jetzt kann aber sein, dass du in deinem Leben irgendwie diese Charaktereigenschaften nicht siehst und dass du verzweifelt bist, weil du sie nicht siehst. Wenn es der Fall ist, dann kommt nachher her und reden wir, wenn ihr das wollt. Oder sucht jemand, dem ihr vertraut und redet drüber. Wir wissen, dass in der Bibel steht, im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, dass wenn wir sündigen und unsere Sünden bekennen, so ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir werden auf diesem Weg der Heiligung immer wieder fallen. Aber wir sollen nicht liegen bleiben. Wir werden auf diesem Weg der Heiligung immer wieder Niederlagen erleben. Aber was soll man tun? Mit allem Eifer soll man weitergehen. Wir brauchen auf jedem Schritt des Weges seine Gnade, seine Vergebung. Er hat uns alles gegeben, was zum Leben in Gottes Furcht notwendig ist. Nehmen wir das in Anspruch, danken wir ihm für seine Vergebung und setzen uns weiterhin mit allem Eifer dafür ein, unser Leben so zu leben, wie wir es heute gehört haben, weil er uns alles dafür geschenkt hat. Amen. Herr Jesus, du bist der dieses Wunder bewirkt, dass in Menschen was neu wird, dass du eine neue Schöpfung schaffst, Erschöpfung in uns, die nicht den Begierden der Welt nachrennt, sondern die dich immer mehr erkennen möchte. Und Herr Jesus, ohne dem haben wir die Sehnsucht nicht und den Wunsch nicht, dir ähnlicher zu werden. Früchte sind vielleicht etwas, was wir irgendwie ein bisschen vorgaukeln oder versuchen zu erreichen, aber es ist nicht unser innerer Wunsch, immer schöner zu werden, Herr, um dein Wesen wieder zu spiegeln. Herr Jesus, ich möchte bitten, dass wenn heute jemand da ist, der sagt, er merkt, dass du ihn rufst und er möchte dich kennenlernen, er möchte von dir verändert werden. Herr Jesus, ich möchte bitten, dass du die Person nicht einfach wieder heimgehen lässt, sondern dass es zum Gespräch kommt und dass es, Herr Jesus, so wie wir das heute gehört haben bei unseren drei Geschwistern, wie du durch erstaunliche Art und Weise in ihrem Leben gewirkt hast. Herr Jesus, genauso möchte ich dir bitten, dass du auf diese erstaunliche Art und Weise im Leben von den Personen wirkst, die sich jetzt vielleicht gerade diese Fragen stellen. Und Herr Jesus, für die, in denen du schon diesen Neubeginn geschenkt hast, Herr Jesus, ich möchte dich so sehr bitten, dass wir wirklich nicht die Lüge glauben, dass ja wir eh nicht können und so, sondern dass wir die Wahrheit sehen können, dass wir von dir alles haben, was zum Wandel in der Gottesfurcht notwendig ist. Und Herr Jesus, dass wir mit Eifer den Weg gehen. Wir brauchen deine Gnade. Amen.